C'est la première visite d'autorité de ce rang sur ce gigantesque chantier situé à 10 km au large de Saint-Louis.
Saint-Louis, das ist eine Küstenstadt im Senegal und dort liegt jetzt in Sichtweite die erste Gasplattform des Landes. Die erste Visite begleitet hat groß das senegalesische Fernsehen, weil das ein Prestigeprojekt ist. Der Senegal wird nun zum Energieexporteur. Ende des Jahres soll das erste Gas aus dem Meeresboden geholt werden. Also noch ein Land mehr auf der Erde, das Gas fördert und verbreitet auf der Welt und somit auch die globale Erwärmung anheizt. Hätte der Senegal und letztlich auch der ganze afrikanische Kontinent nicht die Chance, gleich voll auf Solar, Wind und andere Erneuerbare zu setzen? Warum dieser gleiche Weg wie Europa und die USA? Wie steht es um die Energiewende in Afrika?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Diese Fragen schauen wir uns an in dieser Folge. Hi, ich bin André Zanto und im Senegal unterwegs war Lucia Weiß. Auch in ländlichen Regionen, denen es vermutlich ziemlich egal ist, welche Farbe ihr Strom hat, wenn sie doch endlich mal einen Anschluss bekommen würden.
Seit 1960 bis heute haben wir bei jeder Präsidentschaftskampagne gefordert, dass wir Strom bekommen. Bei jeder Kampagne, aber kein Strom, nichts. Bis heute haben wir keinen Strom.
Das ist die Realität von Mambala Diaw und seinen Nachbarn im Dorf Körmadam im Norden des Senegal. Der ehemalige Brunnenbauer in Fußballtrikot und Trainingshose sitzt auf einer bunten Plastikmatte im warmen Sand. Die rund 100 Einwohner des Dorfes haben sich ohne politische Unterstützung letztlich selbst geholfen, erzählt Mambala Diaw.
Um
Strom zu haben, haben wir ein Solarpanel für das Dorf gekauft. Für 70.000 Francs. Und die Batterie dazu hat 60.000 gekostet. Das war schwierig. Auch die Moschee hier hat ein Solarpanel. Manchmal funktioniert das nicht. Wenn wir das Handy aufladen wollen, gehen wir jedes Mal einen Kilometer in die Nachbarschaft, wo unser Solarpanel ist.
Mambala Diaw ist 66 Jahre alt und in Rente. Seine Kinder unterstützen ihn finanziell. Wie so viele sind sie in die Hauptstadt gezogen, nach Dakar, weil es dort mehr Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Für die jungen Leute im Dorf ist es besonders schwierig. Eine von ihnen ist die 19-jährige Khudia Sow. Sie hat es sich mit mehreren Frauen unter einem Baldachin aus Stroh gemütlich gemacht. Mit der Schule ist Khudia fertig, Arbeit hat sie aber nicht. Das Leben im Dorf ohne Strom sei eintönig.
Wir haben kein Fernsehen, keinen Strom. Wenn wir unsere Handys aufladen oder mal fernsehen wollen, dann müssen wir woanders hingehen. Das ist wirklich schade für uns. Und wenn wir mal das Handy aufladen müssen und woanders geht es gerade nicht, dann sind wir gezwungen, eben hier zu bleiben, ganz egal, was wir gerade eigentlich bräuchten.
Wer in Körmadam bleibt, hat es schwer, die Familie durchzubringen. Die jungen Männer des Dorfes finden am ehesten noch Jobs als Nachtwächter in der Umgebung oder in der rund 15 Kilometer entfernten Stadt Saint-Louis. 120 Euro im Monat verdienen sie maximal. Da ist sowas wie Handyaufladen auch finanziell Luxus, rechnet Khudia beim Teetrinken vor.
Ich lade zweimal pro Woche das Handy auf. Jedes Mal aufladen dauert 2 Tage und jedes Mal kostet 500 Francs.
Das macht für die 19-Jährige umgerechnet jeden Monat rund 6 Euro Extrakosten. Nur für das Handyaufladen mit der Solarbatterie. Viel Geld in ihrem Dorf Körmadam. Die Menschen hier zählen zu den gut 30% im Senegal, die laut Weltbank keinen richtigen Zugang zu Elektrizität haben. Dabei hat das westafrikanische Küstenland reichlich Potenzial, vor allem bei den erneuerbaren Energien. Einige Projekte gibt es schon, wie den Windpark Taiban Diaye unweit von Dakar. Insgesamt erzeugt das Land rund 30% des Stroms durch Wind und Sonne. Den großen Fortschritt bei der Energieversorgung soll nun aber die Förderung von Öl und Gas bringen, erklärt Saïd Diop von der staatlichen Agentur für Energieeffizienz in Dakar.
Jedes Land möchte sich wirtschaftlich entwickeln. Das läuft natürlicherweise über die Industrialisierung. Und dafür benötigen wir mehr Strom. Das Gas und Öl, das wir kürzlich entdeckt haben und jetzt fördern werden, wird dazu dienen, unsere Industrialisierung bedeutend zu beschleunigen. Aber es wird gleichzeitig dabei helfen, den Ausbau erneuerbare Energien zu finanzieren.
Die Regierung des Senegals spricht von einer Doppelstrategie. Die eigene Bevölkerung soll durch die neuen Gasfelder mit Strom versorgt werden. Und einige Erlöse aus dem exportierten Gas und Öl sollen in die erneuerbaren Energien fließen. Für die senegalesische Energiewende gibt es auch Unterstützung aus dem Ausland. 2,5 Milliarden Euro geben Deutschland, weitere G7-Länder und die Europäische Union im Rahmen einer Partnerschaft. Laut einer aktuellen Studie der Grünen Bundestagsfraktion könnte der Senegal nur mit den Erneuerbaren seine ganze Bevölkerung mit Strom versorgen. Aber die neuen Gasressourcen, die im Atlantik gefunden wurden, an der Grenze zu Mauretanien unweit der Stadt Saint-Louis, verheißen schnelle Erfolge und hohe Profite. Mit dem Taxi geht es Richtung Meer, begleitet von den Klängen religiöser Musik aus dem Radio, die allgegenwärtig sind im überwiegend muslimischen Senegal. Angekommen an der Bootsanlegestelle. Von hier fahren jeden Morgen die Angestellten zur neuen Gasplattform hinaus. Und auch das künftige Personal wird schon trainiert. Der erste Jahrgang der neuen Marineschule IMA hat sich zum Schwimmtraining versammelt. Lehrer Papa Diop beginnt den Unterricht mit der Aufstellung zum Appell. Und dann geht's ins Wasser.
Sie machen einen Schwimmkurs zur Vorbereitung, um aufs Meer zu gehen. Sie sind Studenten mit Abitur, die eine 2-jährige Ausbildung an der Marineschule machen. Sie trainieren Schwimmen und allgemeine Fitness.
Eine der schnellsten im Wasser ist Absatou Sow. Wie die meisten hat sie keinen Badeanzug, sondern schwimmt in Sportleggings und T-Shirt. Nach der Stunde schildert die 24-Jährige, warum sie sich an der privaten Marineschule eingeschrieben hat.
Wir haben das Ziel, zu den jungen Leuten in Saint-Louis zu gehören, die Führungskräfte hier sein werden. Die alles dafür tun, damit Saint-Louis eine Stadt wird, die von den jungen Leuten nach vorne gebracht wird, vor allem was die Marineberufe angeht.
Der Traum ist ein Job auf der Gasplattform beim Projekt Grand Tortue Ameim, kurz GTA, das die senegalesische Staatsfirma Petrosen mit dem britischen Ölriesen BP durchführt.
Weil wir hier im Senegal das Gas und das Öl haben, gibt es hier viele Jobmöglichkeiten. Das Projekt GTA mit dem Partner BP ist hierher gekommen und sie stellen junge Leute ein. Es sind schon 2 von unseren Klassenkameraden eingestellt worden. Das ist nicht mal 2 Monate her und wir wünschen ihnen viel Glück. Und wir hoffen, dass wir auch dieses Glück haben. Also wir denken und wir wünschen uns, dass die jungen Leute von Saint-Louis von alledem einen wirklichen Vorteil haben.
Einst war Saint-Louis die Hauptstadt des französischen Kolonialreichs in Westafrika. Nun hofft auch Babacar Diop, dass die Stadt wieder an Bedeutung gewinnt. Der 65-Jährige ist der Direktor der Marineschule. Das leuchtend blau gestrichene einstöckige Schulgebäude ist an der Hauptstraße gut zu finden. Direktor Diop lädt zu einem Rundgang ein und schließt die Eisentür auf. Mit großen Schritten führt der hochgewachsene Diop durch leere Räume und weicht einer Taube im Treppenhaus aus.
Wir haben diese 4 Klassenräume und hoffen darauf, dass sie bis zum Beginn des nächsten Schuljahres wirklich fertig sein werden.
Diop, der schon in Rente ist, hat wie alle, die bei der Marineschule mitmachen, bisher kein Gehalt. Sie läuft noch als private Initiative. Zwar zahlen die Studierenden Gebühren für die 6-monatige Ausbildung, davon bleibt aber kaum etwas übrig für das Personal. Deshalb hofft der Direktor, dass sich der Staat und der britische Konzern BP bald beteiligen an den Ausbildungskosten für das Zukunftsprojekt des Landes, das auch einige mit Sorgen beobachten.
Jetzt sind wir am Strand angekommen. Da ist ein Boot der Marine, direkt vor der Gasplattform. Die kann man mit bloßem Auge erkennen.
Tiano Dico, Umweltaktivist und Blogger aus Saint-Louis, zeigt auf das graue Gebilde, das unscharf in der dunstigen Mittagsluft am Horizont des Meeres zu sehen ist. Der 38-Jährige befürchtet, dass die Gasförderung im Atlantik den Fischen schadet.
Die Gasförderung hat großen Einfluss auf das Ökosystem. Auf die Meeresumwelt, da wo die Fortpflanzung von Arten stattfindet. Und der Lärm der Bohrungen treibt Fische in die Flucht. Manchmal sterben auch Fische. Am Strand siehst du dann tote Fische. Ich weiß nicht, welche Produkte genau sie da draußen auf dem offenen Meer ausbringen. Aber sie benutzen Produkte, die nicht gut für die Fische sind.
Dass die Gasförderung in einem Meeresschutzgebiet angesiedelt ist, hat auch die Deutsche Umwelthilfe in einem Positionspapier zu den senegalesischen Gasvorhaben kritisiert. Saint-Louis hat eine berühmte Altstadt mit bunten Kolonialhäusern, die auch viele einheimische Touristen anzieht. Der Besuch lässt sich gut mit einem Badeurlaub verbinden. Umweltaktivist Diko sieht für Badegäste Gefahr.
Wenn sie irgendwann mal giftige Mittel ausbringen, dann sind die Menschen auch davon betroffen. Das ist gefährlich. Und der Staat muss das wirklich noch mal überdenken. Der Strand ist hier direkt daneben. Und im Sommer kommen Tausende von Senegalesinnen und Senegalesen hierher nach Saint-Louis, an den Strand von Hydrobase, zum Baden.
Saint-Louis ist eine Lagunenstadt, umgeben vom Senegalfluss und dem Atlantik. Der Stadt vorgelagert ist eine kilometerlange Sandzunge. Auf engstem Raum leben hier Zehntausende Menschen mit ihren Schafen, Ziegen und Hühnern. Auch das Fischerviertel Gendar ist hier. Von vielen Häusern in der ersten Reihe stehen nur noch Ruinen oder einzelne abgebrochene Wände. Das Meer hat sie in mehreren Hochwassern weggerissen. Der Klimawandel macht sich bemerkbar durch einen gestiegenen Meeresspiegel. Die Fischer, die noch da sind, erzählen, dass nun die Gasplattform ihre Lebensgrundlage bedroht.
Ich bin Baidoudje, Fischer aus Gidna. Ich bin hier am Strand und kann nicht arbeiten wegen der Gasplattform. Wir können dort nicht mehr fischen. Die Marinepatrouille kommt dann und nimmt uns unsere Ausrüstung zum Fischen weg. Wir können auch nicht nach Mauretanien ausweichen. Auch da nehmen sie uns die Ausrüstung weg. Und die kostet zwischen 1 und 1,5 Millionen.
Umgerechnet etwa 1.500 bis 2.200 Euro, die hier kaum jemand auf der hohen Kante hat. Die Fanggründe für die senegalesischen Fischer standen aber auch schon vor der Gasplattform unter Druck, weil sie durch internationale Fischereiabkommen, aber auch durch illegale Fischerei dezimiert worden sind. Statt auf dem Meer zu fischen, liegen Baidu Ndiaye und sein Freund Malik Tall an diesem Mittag bäuchlings in der Brandung. Ab und an schwappen die Wellen über ihre Beine und sorgen zumindest für eine kleine Erfrischung.
Ich muss vom Fischen leben. Seit einer Woche war ich jetzt nicht mehr fischen. Ich muss dann meine Familie um Hilfe bitten. Die Probleme mit der Fischerei bringen andere dazu, das Boot nach Europa zu nehmen. Denn dort gibt es Arbeit, sagt man.
Zuletzt wurden 3 Boote mit mehr als 300 Menschen auf dem Meer vermisst. Sie waren Anfang Juli von der senegalesischen Küste bei Kafountine im Süden des Landes aufgebrochen, in Richtung der Kanarischen Inseln. Der schnellste Weg in die Europäische Union. Die Zukunft, die einige im Senegal nicht sehen, verspricht der britische Rohstoffkonzern BP in einem Werbevideo für die Gasplattform vor der Küste.
Insbesondere die Einheimischen werden profitieren durch die Implementierung von sozialen Entwicklungsprogrammen und Investitionen in Geschäfte, Gemeinschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten vor Ort. Es ist der Beginn einer jahrzehntelangen Partnerschaft, die den Menschen in Mauretanien und Senegal bedeutende Gewinne erbringen wird. Beide Länder werden weltweit führende Produzenten für Flüssiggas werden und haben eine glänzende Zukunft im Energiebereich vor sich.
Ob die großen Versprechungen wirklich Realität werden? Zumindest wollen das viele hoffen im Senegal. Auch im Dorf Körmadam hoffen sie auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen durch die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen vor der Küste. Und darauf, endlich Strom zu bekommen, nach mehr als 60 Jahren des Wartens. Ob aus Sonne, Wind oder Gas, egal.
Wenn alles gut läuft und die Regierung es richtig macht, können die Menschen vielleicht von der Gasförderung profitieren. Wir hier wissen nichts darüber und haben keinen Einfluss darauf. Wir wissen nicht einmal genug, um überhaupt darüber sprechen zu können. Wir hören von der Gasförderung, aber wir müssen auf das warten, was die Regierung macht und ob sie uns Gewinne daraus bringt. Aber wir haben die Hoffnung, dass sich unsere Lage verändern wird.
Hoffen auf das Gas vor der Küste des Senegals. Das ist dann auch so eine Art Energiewende für die ländlichen Regionen des Landes. Über die eigentliche wollen wir jetzt sprechen. Mit Tony Tiou, Gründer und Chefredakteur der Plattform Renewables in Africa. Dort finden sich Artikel zur Entwicklung der erneuerbaren Energie in Afrika. Er berät auch in dem Bereich Firmen, sitzt in verschiedenen Ländern in Afrika. Wir erreichen ihn aber gerade in der Nähe von London. Hallo.
Hello, Andre. How are you? It's good to have you on the phone.
Tony,
wir haben gerade das Beispiel aus dem Senegal gehört. Dort startet die Gasförderung Ende des Jahres. Warum überspringen solche Länder die fossilen Energieträger nicht und investieren lieber gleich groß in Wind, Solar und andere Erneuerbare?
Investing just in wind, solar and other renewables.
I would be probably happier if they develop more renewables.
Ich wäre sicherlich glücklicher, wenn sie mehr Erneuerbare installieren würden. Gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass Länder jetzt schnelle Lösungen wollen. Jetzt. Der Kontinent muss sich jetzt entwickeln. Das heißt, der Kontinent kann schon noch einen Teil seiner fossilen Ressourcen nutzen, vor allem Gas, um sich zu entwickeln. Persönlich bevorzuge ich einen anderen Kurs. Aber ich verstehe das Argument.
Sie schauen auf den ganzen Kontinent. Welche Länder sind schon ziemlich weit und produzieren viel Strom aus erneuerbaren Energien?
So, countries that are far, I think they are superstars that we can mention, like South Africa with the.
Ich denke, den Superstar, den wir erwähnen sollten, ist Südafrika. 2011 wurde ein großes Programm implementiert und 2014 der erste Strom dadurch produziert. Seitdem haben sie Gigawatt an Wind- und Solarstrom installiert. Südafrika ist weit vorne. Aber wir haben auch andere Länder wie Marokko, die das sehr gut machen. Auch in Kenia passiert viel, aber nur im Vergleich mit vorher. Wir müssen hier noch viel arbeiten. Der Bereich der erneuerbaren Energien auf dem Kontinent ist im globalen Vergleich, ich würde sagen, unbedeutend.
Okay, what do you mean with? Was meinen Sie damit? Ausgedrückt vielleicht in Prozenten? Percentage?
Also, wenn wir auf die Leistung von Photovoltaik in der Welt schauen, da geht es um hunderte Gigawatt, die jedes Jahr produziert werden. Und der Anteil von Afrika ist immer noch recht klein. Wir sprechen über weniger als 2%. Aber dieser Kontinent hat eines der größten Potenziale für Solarstrom. Aus diesem Grund wird dieser Sektor auf jeden Fall wachsen. Aber es kann noch viel, viel schneller gehen. Deshalb sage ich, es gibt noch viel zu tun. Ein Land wie Spanien hatte kürzlich 8 Gigawatt an Photovoltaik-Gesamtleistung. Deutschland, glaube ich, 60 Gigawatt. Und in ganz Afrika haben wir in den vergangenen 10 Jahren vielleicht 6 oder 7 Gigawatt als Leistung installiert. Das müssten wir jedes Jahr schaffen. Eigentlich sogar 10 Gigawatt jedes Jahr. Deshalb meine ich, haben wir viel Spielraum für Verbesserungen.
Was würde denn helfen, die Lage zu verbessern? The situation.
What would help to improve the situation? I guess definitely starting with the.
Auf jeden Fall müssten wir Bedingungen schaffen, die Investoren ermutigen zu kommen. Der Kontinent braucht Investitionen. Wir sprechen hier über mehr als 150 Milliarden Dollar ab 2030 oder sogar mehr pro Jahr.
By 2030 or even more than that every year.
Wenn wir auf das Beispiel aus dem Senegal nochmal zu sprechen kommen, das Gasprojekt, das tun sie, weil sie vermutlich für Erneuerbare vorher nicht genügend Unterstützung bekommen haben von externen Partnern. Wenn wir diese Leute kritisieren, müssen wir erst einmal sicherstellen, dass es Alternativen gibt, die wir ihnen anbieten können. Und wir müssen selbst die Kapazitäten aufbauen für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir müssen die richtigen Fähigkeiten aufbauen, um es zu schaffen.
To have the right skills to be able to get it done.
Is Africa produziert denn Afrika Solarpanels für sich oder wird alles importiert?
Or are they importing everything?
Ja, das ist wirklich ein Thema, das die ganze Welt umtreibt. Die Lieferketten für Solarpaneele, die liegen zu 70% in Asien, vor allem in China. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass das nicht gut ist. Man kann also kurz sagen, nein, Afrika produziert keine Solarpaneele, aber so ist es ja in weiten Teilen auch in Europa und den USA. Auch wenn man dort die Kapazitäten hätte, aber es sind Kostengründe. Ich stimme absolut dem zu, was hinter der Frage steckt. Wir brauchen in Afrika viele Fabriken für Solarpaneele, auch damit die Preise sinken und damit hier in Afrika lokale Lieferketten entstehen. Das brauchen wir.
Wenn wir auf Afrika schauen, Millionen Menschen haben ja noch keinen Stromanschluss. Gleichzeitig ist das der Kontinent, der am schnellsten wächst.
Also es wird immer mehr Menschen dort geben und die brauchen dann natürlich auch irgendwann Strom. Also braucht der Kontinent viel, viel Strom. Wie könnte denn Afrika nicht den gleichen Weg gehen wie Europa? Also erst die Fossilen ausbeuten, sondern die gleich überspringen, um die globale Erwärmung nicht noch weiter zu befeuern und gleich zu neuen Generationen von Energieträgern wechseln.
With a new generation of energy.
Yeah, it would be different option, different pathway that could be.
Ja, es gibt verschiedene Optionen, verschiedene Wege, die der Kontinent beschreiten könnte. Einer der Dinge, auf die ich auf jeden Fall gucken würde, ist Bildung. Noch mehr Leuten erklären, welche Optionen auf dem Tisch liegen. Die Aufmerksamkeit für das Thema muss größer werden. Das machen wir auch mit unserer Firma, weil viele auf dem Kontinent leider immer noch denken, dass wir uns nicht entwickeln könnten mit erneuerbaren Energien, was wirklich falsch ist. Schauen wir auf Kenia. Die haben in den vergangenen 10 Jahren ihre Rate an erneuerbarem Strom fast verdoppelt, auf inzwischen 70%. Und Kenia ist einer der besten Volkswirtschaften Afrikas. Und das zeigt, dass wir wachsen können, auch mit Erneuerbaren. Das wissen viele nicht.
Tony Tiu, Chefredakteur und Gründer der Plattform Renewables in Africa. Vielen Dank.
Thank you very much. It was a pleasure.
Mehr aus Afrika gibt's natürlich hier im Weltzeit-Podcast. Schauen Sie gern eine Folge zurück hier im Feed. Da geht's um Uganda und eine der krassesten LGBTQ-Gesetzgebungen. Ja, wenn man das hört, dann fragt man sich wirklich, was dort abläuft, ob das mit den Menschenrechten so alles d'accord geht, was dort politisch gefordert wird. Ich bin André Zanto, bis bald.